Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Für einen Datenwissenschaftler, es gab niemals eine bessere Zeit zu leben als heute.
Was wirklich war in den letzten 5 oder 10 Jahren die wichtigste Entwicklung? Die Daten, die wir produzieren.
1,8 Zettabyte.
Das sind 3,6 Milliarden MacBooks. Also wo man bräuchte, um 1,8 Zettabyte zu speichern.
Was big ist, ist, dass, diese Data allumfassend ist. Das ist, was big in dieser Data ist, dass wir einen Blick des Gesamten haben können.
Was mir wichtig ist, rüberzubringen, ist, dass wir als Gesellschaft uns da Entscheidungen anstehen. Dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen müssen. Was wollen wir?
Input. Das ist das erste Input vom neuen Jahr, 2012. Ein Jahr, wo wir eine Prognose wahrscheinlich im Kopf haben. Die, dass die Welt untergeht. Viele glauben, dass diese Prognose Quatsch ist. Aber die Zukunft kann man tatsächlich immer besser voraussagen. Und zwar mit unseren Daten. Zukunft voraussagen. Das hat man in der jungen Vergangenheit immer besser geschafft. Es ist Februar 2010. Es geht um einen Film. Darum sind wir in Hollywood. Es ist kuschelig warm. Einer der wärmsten Tage des Monats. Es ist noch eine Woche hin, bis Lasse Hallström seinen neuen Film ins Kino kommt. Es ist einer von diesen Filmen, der gemacht worden ist, um Geld zu machen. Günstig produziert, 2 schöne junge Menschen in der Hauptrolle, eine rührselige Geschichte, ein bisschen patriotisch, Kritiker werden es hassen. Dass das aber nicht dagegen spricht, dass der Film Geld macht, das wissen wir alle aus Erfahrung. Natürlich auch der Lasse Hallström und sein Team. Und darum haben sie nach dem Film nicht aufgehört zu arbeiten. Sie haben Werbung gemacht, Plakate aufgehängt, Vorschauen im Fernsehen geschaltet und die 2 schönen Jungen ins Fernsehen und in die Radios geschickt, um Interviews zu geben. Aber hat es gelangt? Um das zu wissen, müssen wir in die Zukunft sehen. Und wenn wir das können, dann können wir jetzt noch reagieren. Eine Woche hat man ja noch Zeit. Wenn man wüsste, dass in einer Woche nicht genug Leute an der Kinokasse ein Billett für Dear John verlangen, so heisst der Film, dann könnte man jetzt noch mehr Werbung machen. Man könnte noch ein paar Plakate mehr aufhängen, die schönen Jungen in noch mehr Sendungen schicken, um noch mehr über den Film zu reden, um die Leute noch etwas lustiger zu machen. Aber man weiss es jetzt halt noch nicht. Der Lasse Hallström und sein Team wissen das auf jeden Fall nicht. Ein anderer, nämlich schon. Jetzt, eine Woche vor dem Kinostart.
Hallo.
Ich habe ihn auf Skype erreicht.
The movie Dear John.
Dear John, hat er vorausgesagt.
We predicted that it would make 30.71 million.
Macht 30,71 Millionen.
And it actually made 30.46 million.
Und tatsächlich hat er 30,46 Millionen gemacht. 250'000 ist schon daneben gelegen. Bei über 30 Millionen Peanuts. So Prognosen, so genaue Prognosen sind Bars Geld wert. Und darum sind sie für Hollywood auch nicht neu. Der Hollywood Stock Exchange zum Beispiel, das ist ein Spielgeldmarkt, wo Experten auf Filme wie können wetten. Und dann wird eine Voraussage gemacht.
We compared it with other methods, including the Hollywood Stock Exchange.
Aber diese Voraussagen, die sind nicht so genau wie die vom Sitaram Assur. Er ist Datenforscher. Er arbeitet in dem Forschungslabor vom Computerbauer HP. Das Verrückte an seiner Prognose: Für seine Berechnungen hat sich der Sitaram Assur auf unsere Tweets gestützt.
I collected data from Twitter.
Er hat seinen Computer beigebracht, Twitter-Meldungen über Kinofilme anzuschauen. So eine, die er sicher von euren Freunden auch auf Facebook sicher kennt. Er hat seinen Computer beigebracht, zu schauen, ob die, die diese Meldung geschrieben haben, begeistert sind vom Film oder nicht. Und mit diesen Daten und ein bisschen Mathe hat er prognostiziert, wie viele von den Amerikanerinnen und Amerikanern, die am nächsten Wochenende ins Kino gehen, an der Kinokasse ein Billett für Dear John verlangen, statt für einen von den anderen Filmen, die laufen. Der Sitaram Assur hat das nicht nur für diesen Film gemacht, sondern auch für 30 andere. Und man kann so Prognosen messen. 0% ist ganz ungenau. 100% ist ganz genau. Und im Sitaram Assur seine Prognosen sind so genau gewesen, wie noch keine vorher. 97% genau. Herzlich willkommen in der Welt von Daten und Prognosen. Das ist die erste Stunde Input vom neuen Jahr. Die Frage ist einfach, wird es ein gutes Jahr, das 2012? Wie geht es der Wirtschaft? Wie geht es uns? Das fragen wir uns, das fragen sich Forscher. Und Firmen fragen sich, was wir kaufen, ob wir kaufen und was sie uns verkaufen können, was uns so zufrieden macht, dass wir wiederkommen. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo wir denen, die das herausfinden wollten, mehr Daten zur Verfügung gestellt haben. Unsere Telefone sagen, wo wir sind. Mit unseren Tweets und Facebook-Updates teilen wir mit, wie es uns geht. Und mit unserer Google-Suche und unseren Einkäufen im Internet verraten wir, was wir wirklich wollen. Wer jetzt Lust hat auf eine Zahl, ich habe eine. 1,8 Zettabyte. Das sind 1,8 Billionen Gigabyte. So viele Daten sind bis gestern über uns gesammelt worden. Versteht auf der ganzen Welt. Wir schauen uns in dieser Stunde die Zahl noch etwas genauer an, versuchen sie zu verstehen. Aber was wir jetzt schon mal wissen müssen, das ist eine richtig grosse Zahl. Das sind richtig viele Daten. Richtig viel. Und die Daten, die arbeiten. Eine zweite Wirtschaft ist da entstanden. Eine, wo Computer lesen, Algorithmen entscheiden, blitzschnell und haargenau. Wir schauen Beispiele an, wo wir mit diesen Daten haben können die Zukunft voraussagen können, bessere Prognosen machen, als es je gegeben hat. Und das so schnell wie noch nie. Wir lernen in diesem ersten Input vom neuen Jahr die Menschen kennen, die diese Daten bearbeiten und noch mehr Daten sammeln wollen, um noch neuere Prognosen zu machen. Und wir hören Musik. Musik, die auch mit diesen Daten zu tun hat. Die Band aus Dänemark zum Beispiel, die kommt nachher gerade als erstes. Entdeckt habe ich die und auch die anderen zwei Künstler, die ich im Laufe dieser Sendung spiele, auf MTV Music Meter. Der Dienst scannt mit intelligenten Computern, von denen hören wir noch viel diese Stunde, das Internet, schaut, über welche Musikerinnen und Musiker mir twittern und in Blogs schreiben. Und aus dem stellt der MTV Music Meter eine Hitparade zusammen. Eine Hitparade von den Musikern von der Zukunft. Und in die lassen wir rein. In diese Hitparade. In dieser Stunde Input.
Input.
Der Nikos Askritas ist Mathematiker. Fasziniert von Daten. Schon lange. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er in den letzten Jahren immer mal wieder mit seinen Studien Schlagzeilen gemacht hat. Mit Google in die Zukunft schauen, ist zum Beispiel im Deutschen Handelsblatt gestanden. In diesem Artikel erzählt Nikos Askritas von verschiedenen von seinen Studien. Und die gehen meistens so. Der Nikos Askritas schaut auf Google, was wir suchen, was für Begriff wir suchen. Und aufgrund von dem macht er dann eine Prognose. Sagt etwas voraus. Zum Beispiel.
Die Google suchen nach dem Begriff von Hardship Letter.
Hardship Letter. Ein Hardship Letter schreibt man in Amerika dann, wenn man seine Hypothek nicht mehr zahlen kann. Dann sagt man dort drin, warum man nicht zahlen kann und versucht so mit seiner Bank eine Lösung zu finden.
Wenn man betrachtet, wie viele Google-Suchen geschehen sind für diesen Begriff, man kann sehr schön den Housing Market in Amerika vorhersagen.
Also vorhersagen, wie viel nächsten Monat ihre Hypothek nicht mehr zahlen können. Quasi live. Die Idee dahinter, alles fängt heute mit einer Suche auf Google an. Wenn wir jetzt unsere Hypothek nicht zahlen können, dann suchen wir auf Google nach einer Vorlage für so einen Hardship Letter, eben einen von diesen Briefen, die Bank verlangt. Wenn auf einmal ungewöhnlich viel mehr Menschen nach dem Begriff suchen, dann kann man errechnen, also man kann das errechnen, wenn man das kann errechnen, aber dann kann man errechnen, wie viel mehr Menschen diesen Monat ihre Hypothek nicht zahlen können. Der Nikos Askritas hat das Gleiche oder etwas Ähnliches gemacht mit Google-Suchen nach Symptomen und hat damit gezeigt, dass die Wirtschaftskrise uns krank gemacht hat. Viel mehr haben nach Depressionen gesucht oder Symptomen für Blutdruckprobleme. Er hat in den letzten Jahren noch andere Studien in die Richtung gemacht und zum Beispiel die Arbeitslosenrate vorausgesagt. All diese Studien gibt es auf deris3.ch. Und all diese Studien haben etwas gemeinsam. Sie sind schneller verfügbar gewesen und sie sind genauer gewesen als traditionelle Voraussagen. Bessere Voraussagen also mit Daten, die wir hinterlassen. Mit traditionellen Methoden hat man immer ein bisschen Verspätung, weil man muss zuerst Umfragen machen, dann muss man die auswerten und das dauert. Ein Nachteil, den wir uns nicht mehr leisten können, findet Nikos Askritas. Die Wirtschaft müssen wir live verfolgen. Eigentlich ein bisschen wie ein Formel-1-Auto.
Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie Formel 1 gucken, da sind die Mannschaften immer sitzen, die Mannschaften an der Sideline und sind in der Lage, die die Lebenszeichen der Maschine zu betrachten, nicht? Die wissen, wie heiß es wird, wie viel Druck an der Achsen gibt und so weiter. Die können sogar fast vorhersagen, wann die Katastrophe kommt und runterschalten. Die können dann das Auto schonen, die können jede Menge Sachen machen.
Die Weltwirtschaft wie ein Formel-1-Auto, wie ein Live-Ticker. Wir kommen dem Ziel näher, mit dem Schritt, wo der Nikos Askitas schon gezeigt hat, mit den Daten, die jeder auf Google anschauen kann. Aber es gibt ja noch viel mehr Daten über uns. Für seine neueste Studie hat der Nikos Askitas einen anderen Datensatz gewählt, um Voraussagen zu treffen. Und wieder mit Erfolg. Die Studie hat es auf die Frontseite von Fachzeitschriften geschafft und gilt unter Experten als eine der aufsehenerregendsten.
Also wir sind in der Regel 3 Wochen schneller als der offizielle Regierungsindikator und viel, viel akkurater. Unser Papier ist jetzt auf dem beim Journal of Forecasting rausgekommen. Und was wir hier haben, ist ein Beispiel, wie man das machen kann.
Mit das meint er eben den Live-Ticker für die Wirtschaft. Die Studie hat den Titel «Der Mautindex». Und er sagt voraus, wie viel in Deutschland produziert wird, wie sich die Industrie entwickelt. Aber jetzt hört mal, wie das die Zahlen, die ja eben schneller kommen und genauer sind, sind.
In Deutschland, wir haben ein Mautsystem und dieses Mautsystem nur für LKWs, die mindestens 12 Tonnen schwer sind. Und diese LKWs schicken Abrechnungsdaten sehr häufig und sehr schnell.
In der Schweiz haben wir übrigens ein ganz ähnliches System, da heisst es Schwerverkehrsabgabe. Mit kleinen Geräten in den Lastwagen wird jeder LKW erfasst und schickt detaillierte Daten an die Zentrale, damit der Staat eine Rechnung schreiben kann. Der Nikos Askitas wollte aber etwas anderes mit diesen Daten. Er hat darum beim zuständigen Ministerium angerufen und den Datensatz verlangt, Daten von den letzten 5 Jahren.
Dann hatten wir die Idee, mal gucken, was wir damit machen können, weil wir haben ja die monatliche Anzahl von Kilometern, Anzahl von Reisen, wie viele LKWs die Grenze überqueren nach draußen und nach innen. Das heißt, die Daten, die zeigen, wie viel es transportiert wird, sind korrelierbar mit der Produktion selber. Das heißt, Produkte werden produziert und die müssen irgendwo geliefert werden. Wir können schnell und accurately die Messungen über wie viel es transportiert wird haben. Das heißt, wir können implizit wissen, wie viel es produziert wird.
Mit alten Daten hat der Nikos Askitas also ein Modell entwickelt, das voraussagt, wie es der deutschen Industrie geht. Und zwar schneller und genauer, als die Regierung Voraussagen macht. Das ist ein gutes Beispiel von der Chance von dem Datenberg, den wir jeden Tag produzieren. In dem Fall, wo die Lastwagenfahrer jeden Tag produzieren. Die Daten werden gesammelt aus den unterschiedlichsten Gründen, in dem Fall zum Rechnung schicken für die Strassenbenutzung. Aber dann kommt ein Forscher, nimmt sich die Daten und macht etwas ganz Neues daraus. Etwas, wo Gold wert ist. In dem Fall die Antwort auf die Frage, wie entwickelt sich die Industrie? Das ist etwas, wo wir unbedingt wissen wollen, wie es unserer Wirtschaft geht. Da gibt es weltweit immer wieder Prognosen. Aber eben.
Es wird immer noch mit traditionellen Methoden gemessen oder geschätzt. Jedes Land macht das unterschiedlich, aber wir wissen eines, jedes Land macht das so, dass es nicht akkurat ist und bis Jahre später revidiert wird.
Nicht akkurat. Also machen wir da gerade ein Beispiel. Eins, wo die herkömmlichen Methoden zum Prognosemachen komplett versagt haben.
Der erste Quartal von 2011.
Das Beispiel ist aus dem Quartalsbericht für die Wirtschaft in den USA.
Und da stand, dass die Wirtschaft ist mit 2,8% gewachsen.
Die Zahl ist wichtig, 2,8%.
Einen Monat später, das heißt 10 Wochen, nachdem der Quartal abgeschlossen war, wurde das revidiert, 2,9%.
2,9%.
Und im Mitte August, es gab noch eine Revision, wie es dann üblich ist in solche Sachen, dass der Wachstum in der ersten Quartal waren nur noch 0,4%.
0,4%. Also vom Wachstum von 2,8% zum Wachstum von nur noch 0,4%. Und das über einen Umweg von 2,9%. Das ist eine richtig schiefe Prognose. Aber das ist eine schiefe Prognose, die unsere Regierungschefs Entscheidungen darauf stützen.
Das ist sehr wichtig und das muss die Gesellschaft oder die Regierungen noch lernen, wenn man betrachtet, wie weit die Technologie gekommen ist und wie wenig die Bereitschaft von Regierungen ist, solche Prozesse besser zu gestalten, dann ist das eine riesige Diskrepanz. Da müssen wir viel, viel besser werden, und zwar schneller.
Das ist ein Input, die Hintergrundsendung auf DRS3 über Daten und Prognosen. Prognosen über unser Leben mit Daten, die wir hinterlassen. Und jetzt ratet schnell, wer ausser den Forschern mit diesen Daten arbeitet. Die uns Sachen verkaufen wollen. Und auf die gehen wir als nächstes ein. Einer, der bei Amazon vor bald 10 Jahren das Einkaufen im Internet mitrevolutioniert hat, erzählt, wie mit unseren Daten das Internet ein richtiger Tante-Emma-Laden wird. Aber ein Tante-Emma-Laden auf Speed. In diesem Laden kennt uns der Verkäufer besser als in der Migros um die Ecke, wo wir schon seit 15 Jahren posten. Und Tante Emma ist ein Computer. Und vorher, im nächsten Teil, googeln wir noch das neue Jahr mit einer Internetseite, die uns einen Blick in die Zukunft erlaubt. Gerade nach dieser Band hier, eine aus Dänemark und eine, die ich auf dem MTV Music Meter entdeckt habe. Ein Indikator für neue Musikstars. Asteroid Galaxy Tour. Major. Im Input auf DRS3.
Lived too fast for sure. You're back and driving now.
Asteroid Galaxy Tour heissen die im Input auf DRS3. Es ist ein Input über Daten. Daten, die man Vorhersagen damit machen kann. Eine Vorhersage kann man auch zu dieser Band machen, die wir gerade gehört haben. Die Vorhersage, die werden das Jahr gross. Das sagt der MTV Music Meter. Das ist ein Computerprogramm, das Millionen Twitter-Feeds anschaut, Blogs durchforstet, Zeitungsartikel liest und schaut, über welche Musiker im Moment gerade am meisten geredet wird. MTV geht davon aus, dass wenn man viel über eine Band redet, dass sie dann auch gross rauskommt. Hören, was die Leute im Internet sagen und dann damit Prognosen machen. Oder ihre Zukunftspläne einfach ordnen. Um das geht es heute im Input. Und so funktioniert auch der Dienst, den wir jetzt gerade anschauen. Ein Google für die Zukunft.
Input.
Recorded Future verkauft sich als Suchmaschine für die Zukunft. Die Vorhersagekraft vom Internet freilassen können wir damit. Da kann man einen Suchbegriff eingeben und dann sucht die Suchmaschine nach Sachen, die in der Zukunft passieren. Ich kann das hier gerade probieren mit dem Begriff UBS. Das gibt man hier ein, wie bei Google, in ein kleines Fenster. Und dann kann man wählen, wie weit die Zukunft das man schauen will. Ich wähle jetzt hier die nächsten 12 Monate, also das ganze neue Jahr, das ganze 2012. Und was jetzt passiert? Die Suchmaschine zeigt mir an, wenn es Ereignisse zum Begriff UBS gibt. Wenn ganz viel passiert, was mit der UBS zusammenhängt, dann wird das so mit Bölleli geordnet. Und je mehr passiert, desto grösser sind die Bölleli. Und die Bölleli sind alle auf einer Datumslinie. Und da am 3. Mai 2012, ist das Bölleli besonders gross. Wenn ich draufklicke, sehe ich wieso. Am 3. Mai 2012 gehört er, wenn er das Radio einschaltet, den Namen Axel Weber. Er ist der Mann, der am 3. Mai für den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird. Und der, der nachher soll, den Kasper Villiger ablösen. Das zeigt es mir an und nachher kann ich etwas genauer nachschauen, wo das gestanden ist. In dem Moment hat das die UBS selber mitteilt und die Zeitungen haben darüber geschrieben. Das funktioniert auf deren Internetseite vor allem mit Banken und Pharmafirmen. Google und CIA glauben an das Projekt. Sie glauben, dass diese Seite, die Suchmaschine für die Zukunft, ein Erfolg wird und haben darin investiert. Alles, was diese Seite aber macht, ist zusammenfassen, was im Internet über die Zukunft steht. Sie sucht das Internet, also Zeitungen, Blogs, Nachrichtenagenturen und Twitter-Feeds nach Sachen ab, die angekündigt sind. Und dann organisiert die Maschine das auf einer Datumslinie, automatisch, dank intelligenter Computer. Wenn wir also wissen wollen, welche Musik angesagt ist in Zukunft, oder wenn wir wissen wollen, was bald mit der UBS passiert, müssen wir nur jemanden haben, der weiss, was da dazu im Internet schon steht und das für uns organisiert. Wenn jetzt jemand wissen will, was unsere Zukunft ist, was wir in Zukunft wollen, dann macht er das ganz ähnlich. Weil auch wir sagen dem Internet wahnsinnig viel. Auch wir teilen dem Internet mit, was wir machen, was wir planen, was wir fühlen. Und wir machen das ganz bewusst auf Facebook, wenn wir schreiben, wie fest wir uns auf Ferien freuen zum Beispiel. Aber auch unbewusst auf Google, wenn wir einfach nach einem Flug suchen. Diese Daten, die sind Gold wert für die Firmen. Soziale Daten,
Social Data,
sind das neue Öl.
Is the new oil.
Sagt auf jeden Fall der Mann. Er ist Andreas Weigand. Er war Chefforscher bei Amazon. Also einer von denen, der schon vor mehreren Jahren mit Daten gewerkt hat. Und unsere Zukunft vorausgesagt hat. Nämlich die ganz nahe Zukunft. Kunden, die das gerne haben, haben auch das gerne gehabt. Und dann gekauft. Zum Beispiel, wenn ich bei Amazon nach The Cure suche, zum Beispiel, die Band, dann zeigt mir Amazon automatisch an, was alle anderen, die auch nach The Cure gesucht haben, auch noch gekauft haben. Der Computer hat uns also gezeigt, was wir werden gut finden, auch wenn wir es noch nicht mal kennen.
Das heisst also, wenn ich mir das Produkt anschaue und danach ein anderes Produkt und auch tausend andere Leute das tun, dann wird jemand anderem, der auf dieses Produkt klickt, auch dieses Produkt angezeigt.
Das kennen wir. Wir sagen dem Collaborative Profiling, also gemeinsames Profil erstellen.
Diese Technologie, die wir von Amazon her kennen, die ist ja 10 oder noch älter als 10 Jahre. Was sie total vernachlässigt, ist erstens die Situation, in der sich ein Kunde befindet, zu erkennen und zweitens das soziale Umfeld, den Social Graph des Kunden mit zu berücksichtigen.
Das, was Andreas Weigand uns hier erzählt, das erzählt er auch Firmen weltweit. Firmen wie der Swiss zum Beispiel. Sonic-Firmen beraten hier. Wie sollen sie mit unseren Daten besser umgehen? Vom Collaborative Profiling, also vom «Du bist so wie die meisten anderen auch», zum Individual Profiling. Für jeden ein persönliches Angebot. Nicht ein Pseudo-persönliches.
Durch weitere Daten wird die Situation viel besser bestimmt.
Und wie die zusätzlichen Daten ein Angebot verändern können, auf das stoßen wir heute schon jeden Tag. Ein Internet, das uns sehr gut kennt oder wenigstens so tut. Wenn wir auf Facebook sind zum Beispiel oder wenn wir googeln. Jeder von uns hat ein anderes Facebook und jeder von uns hat ein anderes Google. Wenn ich zum Beispiel auf Google etwas suche, dann entscheiden Suchmaschinen aufgrund von Dutzenden verschiedenen Faktoren, was das es mir zeigt. 57 Faktoren sagen das, heisst es. Da gibt es ein paar Beispiele davon auf drs3.ch. Aber ihr könnt es auch selber ausprobieren, wenn ihr einfach selber googeln. Am einfachsten ist der Begriff Wetter. Wenn ich hier Wetter suche auf Google, dann zeigt mir Google sofort Temperaturen an. Aber nicht Temperaturen in Budapest, sondern natürlich die hier, da wo ich bin, in Zürich. Weil ein von den Faktoren ist, ein von diesen 57 Faktoren ist, wo ist der Computer? Dann noch, welche Zeit das es ist, etc. etc. Google prognostiziert also, dass das Resultat mir am besten wird gefallen. Temperaturen in Zürich. Weil es weiss, wo ich hocke. Und diese Personalisierung, einfach noch viel detaillierter, ist die Grundlage für Firmen zum Bestimmen, was wir in Zukunft kaufen. Und so können wir verstehen, wenn der Andreas Weigand sagt,
«Social data is the new oil.»
Die Analogie ist eben wirklich nicht schlecht, weil wer mit diesen Daten kann umgehen kann, kann Geld machen. Und zwar sehr, sehr viel Geld. Fragt mal Google. Aber für das müssen sie uns auch sehr, sehr gut kennen. Fragt mal Google. Die sozialen Daten, die erlauben jedem Unternehmen, egal wie gross, so zu sein wie einen Tante-Emma-Laden. Ein Tante-Emma-Laden auf Speed. Ein Laden, wo wir bekannt sind. Ein Verkäufer, der uns gut kennt. Aber auch wenn wir zum ersten Mal in den Laden spazieren schon. Und ohne, dass ich jahrelang dort posten muss. Für ein Beispiel, das zeigt, wie das könnte funktionieren, buche ich ein Hotel in China. In Shanghai.
In China gibt es eine neue Hotelkette, Orange Hotels, wo sie bewusst explizit spezifische Zimmer buchen. Es wird also nicht gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie kommen, irgendeine Besenkammer finden wir schon noch für Sie. Sondern ich hätte gerne das Eckzimmer auf dem dritten Stock, Zimmer 301.
Genau, das nehme ich. Ich fliege jetzt also auf das Shanghai und ich checke ein, ist Zimmer 301. Es ist, wie es im Internet beschrieben war. Genau so, wie es mir gefällt. Ich habe eine gute Aussicht, ich habe eine grosse Dusche, ich habe zwar keinen Fernseher, aber das ist mir jetzt gleich. Nach meinen Ferien checke ich aus und an der Rezeption sage ich dann, dass es mir wunderbar gefallen hat. Aussicht, Dusche, kein Fernseher, perfekt.
Das sind Präferenzen, die im Laufe der Zeit gelernt werden, so wie mein Assistent die gelernt hat.
Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht. Und jedes Mal weiss die Hotelkette noch ein bisschen genauer, wer ich bin. Und weiss, was mir am besten gefällt. Detailliert. Wenn ich jetzt auf Kairo gehe, wo ich noch nie gewesen bin, dann kann mir der Computer nicht nur sagen, in welches Hotel das ich soll, sondern auch in welches Zimmer. Sogar, wenn die Hotelkette aus China in Kairo gar nicht existiert.
Da könnte ich mir vorstellen, dass es da Third-Party-Apps gibt. Wie eben eine iPhone-App, die meine Präferenzen gespeichert hat und dann sagt, okay, die Präferenzen von ihm, die setzen wir bei dieser Hotelkette so um. Bei jener Hotelkette anders.
Jetzt muss man sich erst vor Augen führen, was da im Hintergrund passiert.
Im Hintergrund laufen Mechanismen, wie sie von Wall Street kennen. Das heißt dort Rich Order Types. Dass nur die allerwenigsten sagen, ich will jetzt unbedingt IBM kaufen. Sondern wenn die sagen, ich will IBM kaufen, dann sind natürlich 37.000 Randbedingungen mitgedacht. Unter der Bedingung das XYZ.
Ich bestelle also ein Hotelzimmer in Kairo. Das ist das, was ich eingebe. Aber was mitgeschickt wird mit dieser Bestellung, ist ein Hotelzimmer in Kairo, wo hoch gelegen ist, eine tolle Aussicht hat, die Klimaanlage muss gut funktionieren und von mir aus darf es auf keinen Fall einen Teppich haben, weil die finde ich grusig. Und wenn es keinen Fernseher hat, ist mir das auch egal. Aber das sind jetzt nur ein paar Faktoren, die mir jetzt gerade einfallen. Erinnert euch, Google berücksichtigt 57 Faktoren bei einer Suche. Da werden also im Hintergrund x Abklärungen getroffen und Entscheidungen gefällt. Alles mit dem Ziel, vorauszusagen, was ich will kaufen. Ich sage «Wetter» und Google gibt mir das Wetter in Zürich, weil Google weiss, dass ich hier im Radiostudio in Zürich hocke. Ich sage «Hotelzimmer in Kairo» und ich komme das über, wo ich so eine gute Aussicht habe, weil das Programm weiss, dass mir das wichtig ist. Etliche Abklärungen, viele Entscheidungen, alles in nur Bruchteil von Sekunden. Ein Tante Emma Laden auf Speed. Erinnert ihr euch noch an Nikos Askritas? Das ist der Typ, den wir im ersten Teil gehört haben. Der, der die Wirtschaft in Deutschland vorausgesagt hat. Er sagt diesen Vorgängen im Hintergrund Second Economy.
Es gibt diese Second Economy, die geschieht.
Eine zweite Wirtschaft.
Okay. Und dieses beinhaltet eine Menge Geräten und Netzwerken und Art der Übertragung von diesen Sachen.
In dieser Wirtschaft ist alles digital. Und auch Tante Emma ist ein Computer. Weil die Tante Emma kennt uns in- und auswendig. Sie weiss nicht nur, dass wir gerne zum Beispiel Früchte essen. Sie weiss auch, auf welche dass wir allergisch sind. Welche wir am liebsten haben. Welche am zweitliebsten und welche am drittliebsten. Und sie ist blitzschnell. Daten können unser Leben einfacher und besser machen. Aber man kommt irgendwie nicht drum herum, um sich ein bisschen Sorgen zu machen, was passiert, wenn die Daten in falsche Hände geraten. Wenn es euch auch so geht, dann solltet ihr dort Giuliana Sutanto kennenlernen. Sie entwickelt ein Tool, das uns maßgeschneiderte Angebote macht. Aber ohne, dass wir ausspioniert werden. Und sie entwickelt das Tool hier in der Schweiz. Sie erzählt, wie es funktioniert, hier in der ersten Stunde Input vom neuen Jahr auf DRS3. Aber zuerst diese junge Dame, wo nicht nur das Prognosetool von MTV meint, dass sie in dem neuen Jahr ganz gross rauskommt. Die Lana Del Rey, Video Games.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. Baby, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do.
Input
2012. Wir wissen nicht genau, was das Jahr bringt. Aber wir wissen es viel genauer als früher. Die Zukunft wird immer berechenbarer, weil immer mehr Daten zur Verfügung stehen, um auch die Zukunft auszurechnen. Um das geht es in dieser ersten Stunde Input vom neuen Jahr. Wir hinterlassen immer mehr Daten und in Zukunft hinterlassen wir noch mehr Daten. Es hat noch nie so viel gegeben, die verraten, was in der Welt passiert. Und noch nie war es so einfach, zum herauszufinden, was passieren wird. Wir haben mit unseren Twitter-Updates, mit unseren Google-Suchen, mit jedem Weg, den wir zurücklegen, mit dem Handy in der Tasche, eine Datenspur hinterlassen. Und wegen diesen Daten verstehen uns Firmen und Forscher auf der ganzen Welt immer besser. Und sie versuchen natürlich auch, uns besser Sachen zu verkaufen. Je nachdem, wo wir auf der Welt hocken, wird es uns bei diesem Gedanken etwas geschmaucher im Bauch. Die Asiaten zum Beispiel oder die Amerikaner, die teilen viel freizügiger Daten als wir Schweizer. Aber sie ist anders.
I'm Giuliana Sutanto.
Giuliana Sutanto ist Asiatin.
I'm an assistant professor at ETH Zurich.
Sie ist gerade auf Mutterschaftsurlaub. Ich habe sie darum in einem Kaffee in der Nähe von ihrem Zuhause getroffen. Normalerweise arbeitet Giuliana Sutanto an der ETH in Zürich. Wenn man sie auf Facebook sucht, dann findet man sie nicht. Sie hat ein Profil, aber sie versteckt es. Sie will nicht, dass Firmen sie besser kennen als sie sich selber. Sie denkt so wie viele andere. Interessant aber...
I'm the chair of Management Information Systems.
Sie arbeitet mit unseren Daten.
And I do research on network and social interactions.
Giuliana Sutanto will noch genauer wissen, wie wir ticken und wer unsere Freunde sind, so dass uns Firmen noch besser Sachen verkaufen können. Sie schaut unsere Facebook-Feeds an, unsere Twitter-Feeds und alles, was man halt so findet über uns im Internet. Wir wissen das ja eigentlich. Aber manchmal wird es uns doch unwohl dabei.
All these privacy security problems come into picture because these companies enable...
All diese Privatsphäre-Sicherheitsprobleme entstehen nur, weil Firmen deine Daten speichern und die auf ihrem eigenen Server ablegen.
The information in their server and then profile you.
Und dann dort ein Profil erstellen.
So an alternative way is not to collect your information.
It's aber ein alternativer Weg ist, Daten nicht zu sammeln. Daten bleiben bei dir.
Das ist das, was Giuliana Sutanto und ihr Team entwickelt haben. Ein Weg, dass Firmen uns maßgeschneiderte und persönliche Angebote machen können, aber ohne dass sie unsere Daten auf ihren Computer speichern. Weil unsere Daten auf unserem Telefon sind. Unser Profil auf unserem Smartphone als kleines Programm. Und die Werbung, die uns geschickt werden soll, die ist dann auch ein kleines Programm. Giuliana Sutanto sagt dem Programm Intelligent Agent.
So this intelligent agent with the carried advertisements will be sent.
Das kleine Programmli wird auf dein Telefon geschickt und entscheidet dann, ob die Werbung angezeigt wird oder nicht.
The agent decide whether you see.
Wenn das kleine Programmli entscheidet, dass die Werbung nicht für dich passt, dann sieht man nicht einmal eine Werbung.
You won't even know that there is such an advertisement.
Also das kleine Programmli kommt, es dockt an meine Profilinformationen auf meinem Telefon an und dann passiert vielleicht nichts. Oder ich sehe eine Werbung, die zu mir passt. Und dann?
Und dann zerstört sich das kleine Programm.
Zerstört sich. Während all das passiert ist, sind Daten auf meinem Telefon. Nicht auf einem Server von einer Firma. Das ist schwieriger zu machen, sagt Giuliana Sutanto. Aber möglich. Die Frage ist natürlich, ob Firmen das wollen. Die Technologie, die Giuliana Sutanto entwickelt hat, liegt jetzt auf dem Tisch vom Europäischen Patentamt. Aber wir geben den Firmen ja jetzt schon unsere Daten. Auf recht unsichere Art und Weise. Es sind viele. Und es werden noch mehr. Jetzt, gegen den Schluss dieser Sendung, versuchen wir uns eine Vorstellung zu machen, wie viele Daten das wirklich sind und wem das die Daten gehören. Zettabyte. Das ist die Menge Daten, die wir in nur ein paar Jahren produziert haben, seit 2005. 1,8 Zettabyte. Ich kann mir die Zahl nur ganz schlecht vorstellen.
Eine riesige Zahl.
Und darum habe ich sie ins Studio geholt. Das ist eine Freundin von mir, Kim Dang. Sie ist Mathematikerin an der Uni Zürich. Sie soll mir die Zahl erklären. Ich weiss, 1,8 Zettabyte sind 1,8 Billionen Gigabyte. Und ich weiss trotzdem noch nicht mehr. Ich habe Kim Dang darum gefragt, wie viele MacBooks das es bräuchte, um all diese Daten zu speichern.
Das sind 3,6 Milliarden MacBooks, also die man bräuchte, um 1,8 Zettabyte Daten zu speichern.
Und das konnte ich dann immer noch nicht so richtig einordnen. Und darum habe ich gedacht, wir legen jetzt doch die MacBooks einfach auf den Boden. 3,6 Milliarden MacBooks, da sind alle unsere Daten drauf. Jetzt nehmen wir eine grosse Stadt, nehmen wir New York, und dann pflastern wir die mit silbrigen, glänzigen MacBooks.
Also zum Beispiel, wenn wir MacBooks mit 17 Zoll nehmen, dann gäbe das 360 Quadratkilometer mit 3,6 Milliarden MacBooks mit 17 Zoll.
Ja.
Und das wäre halb New York. Also nicht nur Manhattan. Mit Brooklyn, mit Queens, mit Williamsburg, alles.
Halb New York. Zugepflastert mit silbrigen, glänzigen MacBooks und auf denen sind unsere Daten gespeichert. Die, die bis gestern zusammengekommen sind. 1,8 Zettabyte. Das sind Zahlen von der International Data Corporation. Und die macht auch eine Prognose. Bis 2020, das geht noch 8 Jahre, bis 2020 vervielfacht sich die Zahl nämlich noch. 35 Zettabyte sollten wir bis dann haben. Wenn wir jetzt mit dieser Zahl, mit diesen 35 Zettabyte, das gleiche Spiel machen. Also wieder auf MacBooks speichern und wieder New York zupflastern damit.
Es sind etwa dann 70 Milliarden MacBooks, die man da bräuchte für diese Anzahl von Daten. Und das wäre mindestens 10-mal New York.
10 Städte wird Millionenmetropole New York kann man zupflastern mit MacBooks, mit unseren Daten. Heute wären es die Hälfte von New York. Noch vor 5 Jahren waren es ein paar Stadtteile in einer Schweizer Stadt. Und bald eben 10-mal New York. So schnell geht's. Da versteht man leicht, wenn der Nico Saskitas, der Datenforscher, den wir früher in der Sendung schon gehört haben, sagt:
Für einen Datenwissenschaftler, es gab niemals eine bessere Zeit zu leben wie als heute.
Und es bleibt spannend. Weil Daten sprudeln bald aus noch viel mehr Quellen. Und der Datenberg vergrößert sich auch, wenn wir nicht mehr aktiv twittern oder googeln. Das sagt Andreas Weigand, Datenforscher und Unternehmensberater.
Ich glaube, was bewusste Daten anbetrifft, zum Beispiel Updates, wo wir gerade sind, oder ein Report über ein Restaurant, in dem wir gerade gegessen haben, da sind wir schon mehr oder weniger at capacity. Was auf der anderen Seite noch viel Spielraum hat, sind die Daten, die durch Sensoren produziert werden.
Sensoren in unseren Telefon. Sensoren in unseren Wohnungen. Sensoren. Die Sensoren zeichnen unseren Herzschlag auf. Sie zeichnen auf, wie gut wir schlafen und wie wir uns bewegen. Immer mehr Leute wollen genau das wissen. Zum früher erkennen, wenn sie krank werden, zum Beispiel. Oder einfach zum produktiver werden. Ein Programm zum Beispiel, das einem sagt, dass man sich heute noch mehr bewegen muss, weil man schon so viele Kalorien eingenommen hat und sich noch nicht genug bewegt hat. Gerade in dieser Zeit des Jahres, jetzt zum Start von 2012, findet das sicher viel hilfreich. Ein spannender Artikel darüber, wie wir uns immer besser beobachten können mit Sensoren aus der Financial Times, gibt es auf drs3.ch. Aber gut, gehen wir einfach davon aus, dass die Prognosen stimmen. Gehen wir davon aus, es gibt noch viel mehr und detailliertere Daten über uns. Und gehen wir davon aus, dass diese Daten öffentlich sind. Das ist das, was Firmen und Forscher eben Big Data nennen.
Aber was big ist, ist, dass diese Data allumfassend ist. Das heißt, es fasst alle Lebensaspekte um, dass es global ist, dass es überall, wo es genügend Internet-Penetration gibt, die gibt. Das ist, was big in dieser Data ist, dass wir einen Blick des Gesamten haben können.
Aber der Blick, die Sicht auf die Daten, die ist für uns noch ein bisschen verstellt. Weil die Daten, die wir teilen mit unseren Einkäufen, mit den Kreditkarten, mit den Sensoren, die wir vorher gehört haben davon, oder eben mit Google-Suchen, all diese Daten teilen wir mit Firmen.
Heutzutage weiss zum Beispiel Google über das Wirtschaftliche und das Soziale viel mehr als jede Regierung.
Und wir selber haben von Big Data noch nicht so viel. Außer gute Produkte vielleicht und passende Werbung.
Das sind einzelne Server hier und da, die Daten beinhalten, also was weiß ich, Benutzungsdaten, Besuchsdaten und so weiter, die dann aber fragmentiert sind. Dieser Wildwuchs an Daten müssen wir mit sämtlichen Techniken beherrschen.
Beherrschen, damit man sich nützen oder schützen. Aber Firmen wie Google und Facebook haben wahrscheinlich nicht so viel Interesse, die Daten einfach rauszugeben.
Firmen werden immer viel weniger davon haben, deren Daten zu öffnen als die Gesellschaft selber. Aber man kann sich überlegen, dass wenn Daten gesammelt werden, eine Anzahl davon muss offengelegt werden, damit wir eben als Gesellschaft die Lebenszeichen unserer Welt verstehen oder berechnen können. Das profitiert natürlich jeden.
Sagt Nikos Askritas. Er ist Datenforscher. Erster Input vom 2012. Eins mit einem Thema, wo uns, da sind Daten relativ eindeutig, ein Thema, das uns noch lange wird beschäftigen. Auch der ehemalige Chefforscher von Amazon, der jetzt Unternehmen beratet, der Andreas Weigand.
Wenn ich darüber nachdenke, was wirklich war in den letzten 5 oder 10 Jahren die wichtigste Entwicklung, dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass sich darum handelt, die Daten, die wir produzieren, dass das der grösste Unterschied ist von vor 5 oder vor 10 Jahren.
In der letzten Stunde haben wir gehört, wie Daten können verraten, wie es unserer Wirtschaft geht und gehen wird. Wie die Daten uns einen Einblick geben in unser Verhalten. Und wie wir mit diesen Daten, die wir hinterlassen, können die Zukunft voraussagen. Was wir aber immer noch nicht wissen ist, wem die Daten, die so viel Einblick in unser Leben und in unsere Welt geben, wem das die Daten gehören.
Was mir wichtig ist, rüberzubringen, ist, dass wir als Gesellschaft uns da Entscheidungen anstehen. Dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen müssen, was wollen wir? Und davon ausgehen sollten, dass diese Daten für alle erstmal bereitstehen. Irgendwie. Und unter dieser Annahme sagen, und was tun wir jetzt?
Input.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.